Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man mit der Zahl anfängt, und zwar 189. Das ist unsere neue Folge. Ich begrüße alle Zuhörerinnen und alle Zuhörer von dem neuen Computer Club 2.
Auch. Entschuldigung.
Ach so, ja, okay, natürlich kommst du jetzt dran, bitteschön.
Auch ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen, denn die 189, wie der Wolfgang Back sagte, das ist eine Zahl, da müssen wir noch etwas dazu verraten. Am besten fängst du an.
Das sind nur noch 11 Ausgaben, dann zählen wir die 200.
Und das ist am 28. Dezember dieses Jahres, dass wir die 200. Folge an den Montag, dem 28. produzieren bzw. ausstrahlen.
Und da wollen wir uns etwas einfallen lassen, dass es keine normale Sendung wird. Also ich meine zu sagen, die machen wir 200 Stunden lang, wäre ein bisschen lange. Aber 200 Minuten lang?
Das könnte man durchaus mal ins Auge fassen. Ob es 200 Minuten werden, weiß ich nicht. Vielleicht auch nur 2 Stunden, aber wir werden etwas tun in dieser Richtung. Und denn 200 Folgen ist ja doch eine Nummer, muss man sagen.
Ja, und da sollten wir jetzt schon mal ein bisschen alle Leute mit einbeziehen und sollten sagen, schickt mal was, was wir da machen sollen. Habt ihr vielleicht Ideen auch dazu?
Ja, wir müssen das ja irgendwo kanalisieren. Und wenn die uns jetzt alle möglichen Mails schicken, ich bin jetzt 2 Wochen beruflich unterwegs gewesen und habe in dieser Zeit 2300 Mails bekommen. Selbst als ich den ganzen Müll raussortiert hatte, waren es noch 1100. Übrig geblieben sind aber 184, die ich bearbeiten muss. Und ich habe keine Lust, nochmal 500 pro Woche dazu zu bekommen. Also, mein Vorschlag ist, und das ist im Forum auch schon so thematisiert worden, wir werden eine Art Umfrage erstellen. Diese Umfrage heißt, was sind eure Lieblingsthemen? Das kann also sein, in den letzten 100 oder 200, da haben wir noch nicht ganz Folgen, habt ihr dies oder jenes Thema, was ist da passiert oder redet nochmal darüber oder was weiß ich auch immer. So, und die ersten 3 Themen, die dort als Gewinner aus dieser Umfrage hervorgehen, die wollen wir dann etwas intensiver behandeln.
Ja, ich glaube, da kommt einiges zustande und ist für uns vielleicht auch ganz gut, um zu wissen, was draußen eigentlich so los ist und was da gewünscht wird.
Ganz genau. Also, wie gesagt, Wunschkonzert. Aber das ist noch nicht alles. Wir wollen ja in dieser Sendung noch mehrere Dinge machen. Wir wollen mal so ein bisschen versuchen herauszubekommen, was denn unsere alten Mitstreiter heute machen, wo die im Beruf stehen, was die für eine Sicht der Dinge in der Welt haben, wie sie heute die Vergangenheit sehen, wie sie uns sehen, als sie damals mit uns zusammenarbeiten mussten.
Hoffentlich finden wir die noch. Ist ein bisschen der Kontakt ein bisschen abgebrochen. Bei der einen Nacht hatten wir ja mal so einige zusammengebracht, die da noch existieren und auch noch im Computer tätig sind zum Teil.
Also sag mal, Wolfgang, vielleicht könnten wir jetzt mal aufrufen. Da ist sicher der eine oder andere dabei, der uns hört und einfach nur nicht die Zeit oder den Nerv hat, sich mit uns in Verbindung zu setzen.
Ja. Also damit ist es doch schon jetzt passiert, oder? Wir haben aufgerufen.
Also alle die mit uns zusammengearbeitet haben, sollen wir Namen nennen? Nee, dann fühlt sich der eine oder andere vielleicht
benachteiligt. Nö, der Eisbach der Berlin, der Christian Berlin. Dann haben wir noch den Herrn Dampf.
Ja, den Guido Dampf.
Der Guido Dampf, der war ja in der Nacht auch da.
Ja.
Und
Manfred Villinger.
Manfred Villinger, klar. Heinz Schmitz hier, der sitzt ja bei uns im Studio.
Ja, den Heinz Schmitz, den möchte ich eigentlich gerne im Studio hier haben bei uns, denn... Ja. Das ist ja nun mittlerweile, er ist ja mit uns so ein bisschen zusammengewachsen, muss man sagen. Und ich sehe ihn nicht mehr so als Korrespondenten, der ab und zu mal was sagt, sondern eigentlich so als Mitglied. Nicht als Reserverat, aber zumindest als jemand, der sehr oft mit uns zusammenarbeitet und Themen mit uns gestaltet.
Ja, und er hat ja schon seine eigene Fans draußen. Das kriegt man so ab und zu mal mit. Ja, das weißt du gar nicht, ne? Nee. Doch, da sahen Heinz Schmitz, der ist immer gut, der Junge. Und loben dich. Meistens loben sie dich. Ich glaube, so eine negative haben wir noch gar nicht gelesen.
Es gibt immer negative zu allen, mir und so weiter.
Also wenn ich mit den Wahlen, mit meinen Wahlcomputern anfange oder mit Logistik anfange, da gibt's immer welche, die hauen dann da rein. Also ich finde das ja ganz im Grunde Grunde genommen verstehe ich das gar nicht, dass jemand sagt, als ich Ten Hompel hörte, das ist dieser Professor in Dortmund, habe ich umgeschaltet. Also so schlimm kann der Mann doch wirklich nicht sein.
Naja, überleg, wie viele Zuhörer wir haben und wie viele Stimmen sich in diese Richtung melden. Das ist genauso, wenn ich das Wort Fenster im Englischen aussprechen würde, dann würden die Leute wieder schreien und sagen, jetzt sagt er irgendwas Böses darüber.
Der Windows-Becher. Becher, du bist ein Becher.
Ein Trinkbecher vielleicht, ja. Ja, das sind die Leute, die noch nicht mal richtig Deutsch können. Die wissen nicht, wie man das auf Deutsch zum Ausdruck bringen kann.
Aber diese Leute gibt es schon damals hin und her. Ich glaube, der will uns was erzählen.
Ach, Heinz, erzähl doch mal was, ja. Warum bist du eigentlich heute hier?
An sich hatte ich kein lustiges Thema, so wie ihr angefangen habt, sondern ich habe mal wieder etwas aus meiner Warnecke.
Aus der Warnecke?
Ja, mein Thema, das mir immer wieder begegnet im Alltag, ist die Unsicherheit von Netzen, die Virenbefall und so weiter. Da gab es jetzt mal wieder eine Untersuchung von G-Data. Die haben sich mal intensiv mit dem Thema befasst. Was passiert in Firmennetzen, wenn der Super-GAU passiert, wenn ein Firmennetz kompromittiert ist?
Ja, aber wir hatten ja jetzt gerade vor kurzem einen Super-GAU oder so.
Das war vielleicht ganz heilsam. Das war dieser Hotmail-Break, dass also Hacker Hotmail-Konten eingebrochen sind, Passwörter, und haben die dann veröffentlicht, sodass jeder sich dessen bedienen konnte. Das hört sich jetzt im Moment nicht so schlimm an. Man muss eins bedenken, Hotmail sind meist Privatkunden.
Ja.
Diese Provider, diese Gratis-Provider, web.de, Hotmail und so, die schützen zwar ihre Rechner, aber vor dem Leichtsinn der Anwender können die natürlich nicht schützen. Wenn einer als Passwort 123 oder den Namen, Vornamen nimmt oder sowas.
Werden die überhaupt angenommen, diese Passwörter?
Leider ja, man kann Hotmail versucht, die dann auf eine bestimmte Länge zu machen. Dann macht man eben nicht 123, sondern 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8.
Das ist schon das besetzt, geht alles, das ist doch garantiert schon besetzt.
Als Passwort kann jeder sein eigenes haben. Dann gibt es Empfehlungen bei manchen Providern, wie sicher ein Passwort ist, also ob Buchstaben, Sonderzeichen und Zahlen drin sind. Wenn man sich nicht drum kümmert, okay, man kann die Leute nicht zu ihrem Glück zwingen. Hm. Ein gehacktes Mailkonto ist an sich gar nicht so schlimm, wenn man überlegt, was da aber an Folge passieren kann. Das ist schlimm. Ja. Wenn ich nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe Hotmail und habe ein Amazon-Konto. Bezahle Amazon über meine Scheckkarte. Das heißt also, ich bestelle bei Amazon, es wird automatisch von meinem Konto über die Scheckkarte abgebucht oder Kreditkarte abgebucht. Jetzt hackt einer mein Konto, geht in meinen Amazon-Account rein, den findet er irgendwo in den Mails rein, kennt natürlich das Passwort nicht. Da die Online-Versender aber wissen, dass Leute ihr Passwort vergessen, gibt es das Passwort wieder anfordern. Dann klickt man da drauf und dann kriegt man auf seinen Mail-Account das Passwort geschickt. Und schön, ich habe das Konto gehackt, sage Passwort neu schicken und habe dann plötzlich für den Amazon-Account den vollen Zugang. Kann Sachen bestellen da, werden über die Kreditkarte des Opfers abgebucht und dann muss ich mir nur noch so eine Postbox da mieten, einen anonym bieten, oder die gibt es ja auch im Internet zu kaufen, schwarz, und habe dann so eine Packstation und habe dann plötzlich Waren, die ich nicht bezahlen muss. Also es ist schon eine finanzielle Gefahr, wenn auch ein einfaches Konto gehackt wird. Ja. Firmen gehen normalerweise anders vor. Die haben ihre eigenen E-Mail-Accounts, die sichern die versuchen, ihre Server zu sichern. Also normal haben die Firmen schon ihre Sicherheitsvorkehrungen. Die haben ihre Firewalls, die haben, wenn sie groß genug sind, auch ihr Personal dafür. Dann muss eins sehen, Sichern eines Firmennetzes ist mal nicht einfach so nebenher gemacht, dass man Studenten ransetzen kann oder sonst was. Die können das zwar teilweise, aber teilweise muss richtig Fachwissen da sein. Wie muss ich eine Firewall einstellen? Muss ich die Ports sichern? Welche Ports darf ich auflassen? Es ist relativ einfach, wenn man zum Beispiel einen SQL-Port auflässt, dass man dann plötzlich einen in seiner Datenbank hängen hat. Oder wenn ich ein CMS-System, also ein Content-Management-System habe für meinen Online-Auftritt, die haben fast alle Sicherheitslücken, die werden immer wieder veröffentlicht, da gibt es immer wieder Neuerungen, da werden auch von den Herstellern oder auch vom Open Source, von der Open Source-Gemeinde immer wieder Neuerungen angeboten, die muss man natürlich dann nachziehen, auch muss man nachpflegen, da muss man immer darauf achten, dass sowas ist. In kleinen Firmen ist das eine Gefahr, dass einfach nicht genug Manpower und nicht genug Know-how da ist.
Wir hatten als Computer Club 2 ja auch ein CMS, das ist selbst gestrickt, ganz einfach aus dem Wissen heraus, dass es Lücken irgendwo gibt in dem WordPress oder so.
Ja, wenn man kaufbare CMS hat, dann kennt man natürlich die Lücken. Und deswegen.
Eines Morgens hatten wir eine E-Mail gehabt und da standen unsere Passwörter fürs CMS drin und dabei war ein Kommentar, nicht sehr geistvoll oder irgend sowas.
Wahrscheinlich über ein PHP-Hack.
Ja.
Die sind meist in PHP geschrieben
und
PHP hat sich ja
jetzt... Zum Glück wurde nichts gemacht. Man hätte ja auch die Homepage damit Pornografie oder mit irgendwas belasten können.
Naja, unser Webmaster hat schnell reagiert. Ich habe dann die Mail weitergeleitet und er hat sofort erstmal alles geändert.
Jetzt passiert natürlich eins. Wenn sowas in einer Firma passiert, dann ist, wenn der Administrator das merkt, der Schaden schon entstanden.
Ja, genau.
Denn man muss mal überlegen, wie heute die Kriminellen vorgehen. Das ist ja nicht mehr so, dass man einfach so Viren rausschleudert und damit Millionen von Rechnern verseuchen will, sondern es geht ganz gezielt. Das sind mehrere Wellen, in denen das passiert. Zunächst wird ein Mini-Virus entwickelt, von dem es dann zigtausend Versionen gibt. Da gibt es dann verschiedene Compiler, es gibt automatische Programme dafür und es gibt auch im dunklen Internet Dienstleister, die sowas erstellen. Man hat also einen Kernvirus, den lässt man dann von irgendjemandem vervielfältigen. Das ist also meist ein Root geht, also sich direkt im Betrieb, unter dem Betriebssystem versteckt. Damit wird der Rechner infiziert. Wenn das auffällt, ist es schon zu spät. Dann ist der Rechner schon versaut und kann von innen durch die Firewall durchbohren. Denn von innen hat er mehr Rechte.
Ja, der Configure war ja auch so ausgelegt, FNL, ne?
Ja, der ist ja...
Hört man da eigentlich noch was von?
Man weiß ja nicht, was er macht. Denn wahrscheinlich geht er so vor, er sagt, das Root geht versteckt, es kann aufgemacht werden. Und dann gehen die her, diese verseuchten Rechner, diese Zombies, wie sie heißen, und nehmen mit ihrem Verursacher Kontakt auf. Und dann wird eben aus dem Internet der richtige Schadcode erstmal nachgeladen. Also üblicherweise wird dann erst der Rechner lokal durchforst. Was ist an Daten da drauf? Sind irgendwelche Zugangsdaten? Sind geheime Firmeninformationen da? Sind Kontoinformationen da, vielleicht Buchungssachen, die holt man erstmal runter, denn diese Datensätze kann man gut im Internet verkaufen.
Ja gut, aber was macht das für einen Sinn, wenn so jemand wie Configure jetzt erstmal schläft, bis die Leute dann ein neues Betriebssystem draufspielen und er ist nicht mehr da? Also,
ja gut, wenn man ein paar Millionen verseucht hat, da werden dann vielleicht, ein Rechner lebt 3 bis 4 Jahre, also hat man dann vielleicht 2 Jahre Lebenszeit noch, da hat man eben noch ein paar hunderttausend. Und man kann ihn auch ein paar hunderttausend nachverseuchen. Denn diese Rootkits, die heute verteilt werden, die fallen kaum noch auf. Wenn man also nicht immer einen aktuellen Virenschutz drauf hat, nicht immer ein Intrusion Detection hat, nicht immer die ganzen Sicherheitsmaßnahmen hat, dann ist man schon gefährdet. Oder viele von diesen Angriffen laufen heute über Sicherheitslücken, die bekannt sind, für die es Patches gibt, also für die es Aktualisierungen gibt. Man guckt sich also nur an als Virenautor, was war der letzte Patch, was war die Sicherheitslücke? Aha, dann gehe ich auf die Sicherheitslücke und fahre dann darauf eine Attacke. Teilweise dauert es monatelang, bis die Leute machen es gar nicht und aktualisieren ihre Sachen nicht. Ja. Also sind sie davon gefährdet.
Das ist natürlich ein Problem. In dem Moment, wo diese Lücken erkannt werden und die Hersteller der Software einen Patch anbieten, dann, die müssen ihn ja anbieten, aber dann wissen natürlich die anderen, diese Lücke ist da und wenn man nicht schnell genug reagiert, dann wird diese Lücke ausgelöst. Noch schlimmer ist es das, was ich jetzt am Wochenende von Adobe gelesen habe. Die haben wieder neue Sicherheitslücken bekannt gegeben, das heißt kennengelernt und bekannt gegeben, aber es gibt kein Patch dafür. Das finde ich natürlich ganz doof.
Dann ist es ganz gefährlich.
Das Bundeskriminalamt und der Bitkom-Verband warnen alle Teilnehmer der virtuellen Welt, sich der Gefahren bewusst zu sein, sichere Passwörter zu verwenden, diese regelmäßig zu erneuern und moderne Sicherheits- und Abwehrprogramme zu installieren. Ich glaube,
das erzählen wir seit Monaten und Jahren schon. Ja. Jetzt haben die es auch gemerkt, dass man sowas machen kann. Mhm. Aber wie kommen eigentlich denn Viren und Schädlinge in Firmennetze rein, wenn die so gut gesichert sind?
Erzähl.
Das ist doch relativ einfach. Man schmeißt eine Handvoll USB-Sticks auf den Parkplatz. Denn solange man noch in den Datenträgern CDs oder irgendwas hat, ist man von innen angreifbar. Und es gibt Versuche davon, dass man einfach in Firmen Rootsticks liegen lässt oder wirklich auf dem Parkplatz welche hinschmeißt, eine Handvoll. 80% davon werden in irgendeinen Rechner eingesteckt. Und hurra, schon gehört einem der Rechner, denn der USB-Port ist meist nicht sonderlich gesichert.
Ich habe auch noch keinen USB-Stick gefunden.
Du hast
auf dem Parkplatz.
Tja, warte mal ab. Und was würdest du denn machen, wenn du einen findest? Würdest du ihn einstecken?
Ja, klar.
Okay, also bist du schon ein potenzielles Opfer, wie 80% der anderen Leute auch.
Das ist die Gier.
Das ist das andere ist mittlerweile... Gigabyte. Das andere sind nochmal mit manipulierte Webseiten.
Ah, da könnte man ja eigentlich so einen 64 Gigabyte USB-Stick, der Aufdruck jedenfalls, und da ist dann ein 1 Gigabyte oder sowas drin, oder 128 oder Kilo.
Oder 8 Megabyte.
Nur der Ausdruck, so, und dann, wenn der dann eingesteckt wird,
dann... Und dann über die Autostartfunktion, also nur Autostart-Inf rein oder eine Start.exe rein und schon geht die Sache los und der Rechner gehört einem.
Ja, toll. Gute Idee. Geschäftsmodell.
Das ausgenutzt wird. Das andere ist eben, dass manipulierte Webseiten missbraucht werden. es sind nicht nur die vielfach beschriebenen Pornoseiten, sondern es sind auch ganz seriöse Seiten, die nicht sonderlich gut geschützt sind, die also für Hacker zugänglich sind. Auf denen werden dann Viren versteckt. Wir haben sowas mal in der früheren Sendung gehabt, dass eine Page in den USA mit 70.000 Schäden verseucht war. Dann, ja. Das heißt nicht, weil die Leute kriminell sind, sondern weil das Ding einfach nicht geschützt war. Also man geht auf irgendeine kommerzielle Seite, eine Informationsseite. Die sind mittlerweile auch sogar so weit, dass die manipulierten Seiten in der Google-Suchmaschine ganz vorne auftauchen, weil die wissen, wie die Algorithmen funktionieren. Die sind ja nicht dumm, die Hacker oder die Kriminellen. Also klickt man in Google irgendeine Seite an und bums, ist der Rechner verseucht, weil der Port 80 über den HTTP läuft, meist offen ist. Und man kann dann darüber, wenn man nicht die aktuelle Virenversion hat und wenn das nicht erkannt wird, hat man seinen Rechner versorgt, man hat ein Rootkit drauf und der kann dann wieder aus dem Internet nachladen. Mhm. Und davon sind dann auch wieder Firmen.
Also ich habe da ganz gute Erfahrungen mit diesem WOT gemacht, WOT, World of Trust.
Das ist der mit diesen grünen und roten
mit den und Kringeln und so. Gelben Kringeln. Da habe ich ganz, auch wenn das nicht alles so, ich habe mir noch keine großen Gedanken gemacht, ob das alles so stimmt. Aber immerhin, wenn eine rote Seite kommt, gehe ich davon weg.
Ja.
Und das sollte man wirklich.
Also man muss vorsichtig sein, man muss.
Ich glaube, mywot.com ist, glaube ich, die Adresse. mywot.com. Mhm.
Also vielleicht für diejenigen, die nicht wissen, was ist, Entschuldigung, Hans. Das ist also eine Dienstleistung, ist ein kleines Besteck rein, was installiert wird. Und dieses Teil, das sagt dann, der surft auf diese Adresse und guckt in der Datenbank nach, ob die bekannt ist, dass sie schlecht ist, dass sie gut ist oder ob sie unbekannt ist. Und man kann auch selbst eigene Bewertungen abgeben.
Ja.
Natürlich wird man damit auch durchsichtig, denn theoretisch könnten nun die Leute, die meine IP, meine anderen Sachen sammeln und auch gucken, wo geht denn der überall hin, aber ob dieser Nachteil höher zu bewerten ist als der Vorteil, dass man von den Erfahrungen aller, die daran teilnehmen, im Netz lernen und profitieren kann, wage ich zu bezweifeln.
Also es ist für Anfänger sicherlich ein ganz, ganz großes Hilfsmittel, die unsicher sind und sagen, wenigstens weiß ich, dass ich keine rote Seite betrete.
Ja. Also Firmen gehen ja her und nehmen dann Dienstleister, die es gibt, Self-Control zum Beispiel, die davor schützen, die bekannte Webseiten sammeln einfach, die ungültig sind, die gefährlich sind. Und dann direkt, wenn der in der Firma gehackt wird, kriegt man Warnung. Aber auch das ist kein absoluter Schutz. Man muss vorsichtig sein.
Das ist, glaube ich, das Wort des Tages. Man muss vorsichtig sein.
Ja, aber ich muss dazu noch was sagen. Gerade gestern habe ich einen Artikel fertig gemacht für Elektor. Der erscheint in der Dezember-Ausgabe, in unserer Sendung in der November-Ausgabe. Und da wird unser Artimega-Projekt eigene Passwörter generieren, die ich gar nicht kenne, und wird sie über USB als Tastatur quasi an den Rechner schicken. Eine ganz interessante Geschichte, dass man zu Hause im Grunde genommen wirklich mit sicheren 20-stelligen Passwörtern, geht aber auch länger, arbeiten kann.
Und Autostart? Oder so.
Nein, der Artimega wird an USB angeschlossen, am Rechner, und du suchst dann über drei Tasten mit dem Menü aus, wo willst du einen Zugang haben, und dann schickt er das generierte Passwort, was er gar nicht gespeichert hat, was er jedes Mal neu ausrechnet, schickt er dann an den Rechner. Aber guck dir die Sendung an im November.
Gibt es das nur als Bausatz oder als Bastelobjekt oder gibt es auch als Fertiggerät?
Nee, als Fertiggerät gibt es das nicht.
Noch nicht.
Noch nicht, aber die nächste Stufe, die ist schon im Kopf und eigentlich schon auf dem Plan, aber das wird dann nächstes Jahr werden. Da kannst du das Ding dann sogar mitnehmen.
Klingt gut.
Ja, vielen Dank, Hans.
Bitte.
Die DE-Mail. Oder heißt es D-Mail? Manfred Kläuber, du kannst das mehr dazu sagen.
Es gibt auch Leute, die sagen D-Mail.
D-Mail.
D-Mail, aber ich glaube, ein einfaches D, und das sprechen das Englisch aus.
Irgendwie, ich weiß auch nicht, was sie meinen. Also das finde ich jedenfalls abwegig, die Mail.
Die Mail.
Also am 8. Oktober wurde die erste DE-Mail verschickt, und zwar an dem Mann, der damals auch die erste E-Mail in Deutschland erhalten hat.
Das kann
und
ja dann zwar ist das Professor Zorn gewesen sein, ne?
Professor
oder?
Werner Zorn, ja. Ganz genau. Ja. Und was heißt denn das jetzt für uns, Manfred?
Also ich finde, es heißt, dass wir Aussicht haben, demnächst mal wirklich vertrauenswürdige E-Mails zu bekommen. Eine Möglichkeit, E-Mails so auszutauschen, dass man sich sicher sein kann, dass sie erstens echt sind und zweitens unverfälscht sind und drittens auch noch rechtlich wirksam sind.
Das bedeutet, dass es die E-Mail jetzt so den Status eines Faxes annimmt?
Ja, vielleicht sollte man erstmal erklären, was eigentlich dahinter steckt, hinter der E-Mail. Das ist eine Infrastruktur, die nicht vom Staat, aber staatlich initiiert aufgebaut wird von allen führenden Internetprovidern. Das heißt also Telekom, United Internet, Strato und so weiter, die sind alle dabei. Die müssen sich zertifizieren lassen, dass sie die Infrastruktur, die sie aufbauen, sicher genug ist, dass eben halt die Bedingungen erfüllt sind. Und dann bekommt man so eine Art, ja, ich würde mal sagen Webmail-Service, der eben halt den Vorteil hat, dass man sich sicher sein kann, dass die E-Mails, die man innerhalb dieser DE-Mail-Welt sendet, dass die sicher sind und dass sie vertrauenswürdig rechtsgültig sind.
Was heißt denn DE-Welt? Wo erkenne ich denn DE-Welt?
Das erkennt man daran, dass also erstens die Provider zertifiziert sein müssen, aber du erkennst es letztendlich auch an der E-Mail-Adresse. Du bekommst nämlich eine neue E-Mail-Adresse und die lautet dann zum Beispiel manfred.kloiber@provider.de-mail.de. Das heißt, es gibt also für den E-Mail-Bereich eine eigene Domain nur für dieses DE-Mail und das soll auch zeigen, dass es mehr oder weniger ein geschlossener Benutzerkreis ist, eben halt für diesen zertifizierten Bereich.
Ne? Die E-Mail heißt letztendlich nur, dass ich sicher sein kann, dass der mir signalisierte Absender auch wirklich der Absender ist. Ansonsten ist diese Mail aber nicht sicher. Das ist das, was Peter Schaar, der Bundesdatenschützer, schon kritisiert hat, dass hier überhaupt keine Verschlüsselung gar nicht stattfindet, sondern dass sie genauso mitgelesen kann wie jede andere Mail.
Also wenn man sich die Spezifikationen ansieht, die zum Beispiel das Bundesinnenministerium herausgibt, die ja federführend sind für dieses Projekt, dann ist es nicht so. Dann sind nämlich die Verbindungen unter den Providern, die daran beteiligt sind, verschlüsselt und auch die Verbindung, die du mit deinem Webbrowser zum DE-Mail-Server deines Internetproviders machst, sind alle verschlüsselt. Ja, außerdem gibt es ja auch noch andere Dienste, kommen wir vielleicht gleich noch drauf zu sprechen. Das Entscheidende aber daran ist ja, dass die E-Mails, die gesendet werden untereinander, dass die automatisch mit einem Zertifikat ausgestattet werden, sodass auf der Gegenseite geprüft werden kann, ist diese E-Mail wirklich von demjenigen, der vorgibt, dass sie abgesendet wurde, und zweitens ist sie unverändert übertragen worden, also hat da keiner zwischendurch irgendwie manipuliert. Das ist ja das normale Verfahren, was man mit der elektronischen Signatur macht, was man schon lange kennt und was jetzt erst zum Einsatz kommt. Und das, glaube ich, ist schon ein entscheidender Fortschritt, weil du dann nämlich tatsächlich nachweisen kannst, ja, diese E-Mail ist von dieser Person gesendet worden und sie ist unverändert gesendet worden. Und es gibt in DE-Mail sogar auch noch einen Service, der heißt dann DE-Mail einschreiben. Das heißt, du kannst ja auch noch eine verbindliche Empfangsbestätigung geben lassen, was du ja heute nur unverbindlich in dem E-Mail-Browser machen kannst. Das kann ja jeder wegklicken.
Das klingt aber so ein bisschen, als würde das Gebühren kosten.
Das kostet Gebühren. Du musst dich bei diesem E-Mail-Service wahrscheinlich, also die Geschäftsmodelle sind ja noch nicht raus, aber du wirst dich da wahrscheinlich dann mit einloggen müssen und dann eben halt dafür Gebühren zahlen müssen. Die Frage ist, ob die E-Mail-Provider, die ja jetzt sowieso schon die meisten Menschen in Deutschland versorgen, ob die das nicht mehr oder weniger dann einbauen werden in ihr normales Geschäftsmodell und das dann irgendwann zur Normalität werden wird. Ehrlich gesagt, letztendlich müssen wir es sowieso bezahlen. Ja, also Sicherheit müssen wir auch immer bezahlen. Und wenn es dann einen Weg gibt, dass Sicherheit nicht extra Geld kostet, das wäre natürlich das Optimum.
Ja. Jetzt sind in den letzten 6 Monaten ja in Friedrichshafen die Versuche gelaufen. Wie sieht's denn jetzt ab 9. Oktober auf, wo dieser Dienst ja offiziell verfügbar ist? Wie kann ich daran teilnehmen? Und geht es schon bundesweit?
Nein, also jetzt erst fängt sozusagen der Probebetrieb in Friedrichshafen an. Und erst im Jahr 2010 sollen die Bundesbürger daran beteiligt werden, dass jeder da einsteigen kann. Ich wollte aber noch über eine Kehrseite kurz was sagen, nämlich wir alle wissen ja, wie leicht eine E-Mail geschrieben ist, ja, und wie schnell sie auch mit vielen Fehlern geschrieben ist, nicht nur mit Rechtschreibfehlern, manchmal auch mit inhaltlichen Fehlern. Jeder weiß, dass zum Beispiel Journalisten, kann ich ja sagen, ich gehöre ja dazu, die E-Mail nie zu Ende liest, ja, sondern immer nur die Hälfte davon und entsprechend.
Gibt auch E-Mails, wenn da nur eine Zeile steht.
Ist übertrieben. Ja, was ich eigentlich sagen will, E-Mail ist eine äußerst flüchtige und auch manchmal fahrlässige Kommunikation. Jetzt, und das war bislang auch nicht schlimm, weil eine E-Mail ja noch nicht mal den Rechtsstatus eines Faxes hatte. Ja, das heißt also, du konntest in der E-Mail alles reinschreiben, du konntest jemanden auch beleidigen, der konnte nichts dagegen machen, weil es nicht nachweisbar war, ne, dass die E-Mail von dir war und dass du die auch wirklich so geschrieben hast. Das wird sich dramatisch ändern. Diese Form der Absicherung der E-Mail, die ist quasi sicherer als deine Handunterschrift. Ja, das heißt also, wir müssen eine ganz andere Beziehung zur E-Mail bekommen, wenn dieser Dienst sich durchsetzen wird, weil die E-Mail dann bombensicher auf der einen Seite und zweitens unter Garantie rechtsverbindlich ist. Also man muss dann mental ganz anders mit E-Mails umgehen.
Das heißt also, dass damit auch Spam und sowas in der Vergangenheit angehören könnte?
Ja, die werden das ja nicht über den DE-Mail machen, sondern die...
Ja, dann, wenn ich jetzt nur noch DE-Mails entgegennehme?
Das Problem daran ist ja, dass man ja als moderner Mensch nicht nur eben halt mit Bundesbürgern kommuniziert, die all diesen Dienst nutzen können. Sicherlich wird es auch in anderen Ländern, in ganz Europa wird es ähnliche Systeme geben, aber die muss man dann alle zertifizieren. Also es wird sicherlich es wird noch lange dauern, glaube ich, bis die weltweite E-Mail-Kommunikation auf diese Art und Weise abgesichert sein wird. Bis dahin muss man sicherlich auch tolerant sein gegenüber Mails, die eben halt nicht aus so einer gesicherten Zone kommen. Und das bedeutet, Spam wird sicherlich noch eine Zeit lang unser Leben negativ beeinflussen.
Aber ist das der Tod unserer normalen Faxkommunikation?
Ehrlich gesagt, also wenn ich mir zum Beispiel junge Kollegen ansehe, mit denen ich mittlerweile kommuniziere, die wissen gerade noch, was ein Faxgerät ist.
Ja, aber im Geschäftsleben, Manfred, ist es ja so, dass man da oft mit Faxen kommuniziert. Einmal, weil man den Absender dann kennt, wenn er seine Rufnummer übermittelt, nicht nur die Faxkennung. Dann weiß ich, das kommt von ihm. Dann ist das Fax ja auch relativ abhörsicher. Da müsste man schon irgendwann am Endpunkt wirklich drauf sitzen und hören. Und ich kann es so einfach auch gar nicht verändern.
Also es ist auf jeden Fall ein adäquater Ersatz dafür.
Ja.
Das wäre dann wirklich so ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Und man sieht es ja auch, also als man die digitale Signatur eingeführt hat im Behördenverkehr, also die Leute, die wirklich daraus Profit schlagen können, zum Beispiel auf Abmahnungen spezialisierte Anwälte, die haben das sofort eingeführt, weil das natürlich eine wahnsinnige Erleichterung ihres Business ist, wenn du eben halt elektronisch dann die Abmahnungen reingeben kannst.
Wenn ich aber jetzt so eine elektronische Einschreibemöglichkeit habe, muss ich so eine Mail denn annehmen oder kann ich da einfach sagen, nö, Spam, fertig?
Nein, ich denke mal, da werden die üblichen rechtlichen Gepflogenheiten geben, dass du natürlich auch eine Sendung ablehnen kannst.
Aber also die gilt dann dennoch als zugestellt.
Das kann natürlich so sein, wenn die gesetzlichen Bestimmungen so sind.
Also ist das nicht klar, oder?
Das habe ich ehrlich gesagt jetzt im Bürgerportalgesetz, da steht das nämlich drin, wie damit umgegangen wird, nicht nachgelesen. Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Müsste man mal nachlesen, wie eben halt zum Beispiel mit abgewiesenen E-Mails umgegangen wird. Was klar ist, ist auf jeden Fall, dass der Zustellweg E-Mail ein rechtlich begehbarer Weg ist. Und darauf muss man, wenn man an diesem DE-Mail-Service teilnimmt, dann muss man sich darüber im Klaren sein, dass man unangenehme Post demnächst auch per E-Mail bekommen kann.
Ja, klar. Und ich finde es gut, dass die Verschlüsselung doch unter den Providern stattfindet und dass ich nicht selbst verschlüsseln muss, denn das hat ja nicht geklappt.
Das war ja sowieso das Problem auch der digitalen Signatur. Ja. Wir haben das ja auch selber oft alles ausprobiert. Signatur einzuführen in den E-Mail-Client ist wahnsinnig schwierig. Wenn ich zum Beispiel eine E-Mail bekomme, die signiert ist auf meinem Outlook-Client, dann wird mir erstmal ein schwarzes Fenster angezeigt, wo drauf steht, also Achtung, da ist irgendwas falsch. Dabei kommt also eine sichere E-Mail an, aber mir wird allein durch die Aufmachung schon suggeriert, jetzt ist mein Computer total verseucht. Also das alles hat irgendwie nicht funktioniert. Wolfgang, und deswegen ist es richtig, wenn es dorthin wandert.
Ich muss dir da nochmal widersprechen. Das ist nicht gesichert. Eine End-zu-End-Verschlüsselung ist nicht gesichert. Unter den Providern ja. Also da müsste man nochmal nachhören, was genau der Fall ist, denn hört sich gut an. Ist auch eine gute Sache, nur es gilt eben nur für Deutschland. Leider kein europäisches Projekt.
Und Daumen hoch. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Daumen hoch und tschüss.
Und immer ein Bit übrig behalten, und wenn es eine DE-Mail ist.
Und wenn es denn sein muss, auch noch zickzack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.